Als ich heute Morgen hier in den Gottesdienstsaal kam, probten hier junge Menschen Musik und die freuten sich unbändig, als sie die Flipchart sahen, denn da wussten sie, dass ich was malen würde. Und das ist immer ein absolutes Highlight. Aber ich mache das nicht, damit ihr mehr Spaß habt, sondern ich hoffe, dass ich damit was verdeutlichen kann zu dem Thema, um das es heute geht. In Beziehung leben, Gottes Reden glauben. Und der erste Gedanke dazu ist, worauf soll ich hören? Und bevor wir uns dem zuwenden, der Predigttext, den ihr auf euren Zetteln findet, ist ein kurzer. Psalm 139, 23 und 24. Über diese beiden Verse habe ich in Vorbereitung der Predigt nachgedacht. Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Erster Gedanke, worauf soll ich hören? Worauf soll ich hören? Häufig ist es so, dass wir hier stehend ein großes Fragezeichen haben, weil uns ganz viele unterschiedliche Stimmen umgeben. Und wir haben das eben zu Anfang des Gottesdienstes schon wahrgenommen, die drei sprachen völlig durcheinander und wir wussten gar nicht, auf wen sollen wir denn jetzt hören? Und so ist es in unserem Leben tatsächlich auch, da sind ganz viele Stimmen um uns herum, die alle mehr oder weniger intensiv auf uns einreden. Und wenn man sich nicht sehr konzentriert und sehr fokussiert, dann versteht man gar nicht, was da gesprochen wird, weil das alles durcheinander geht. Und vielleicht hast du das eben versucht und hast gesagt, ich will hören, was Conny sagt, ich will hören, was der Kelvin sagt. Oder wer war's? Dennis war? Ich habe es nicht gehört, also. Und die Gesichtserkennung funktioniert heute Morgen nicht so gut. Dennis, klar. Ich will hören. Ich will mich fokussieren oder ich muss mich fokussieren, um zu verstehen, was da gesagt wird. Und das Verwirrende bei diesen Stimmen ist, die einen sagen, geh in diese Richtung. Und die anderen sagen, das ist die richtige Richtung. Und wieder ein anderer sagt, nee, es geht ganz woanders hin. Auf welche Stimme soll ich hören und welche Stimme gibt die Richtung an in meinem Leben? Und es kommt noch etwas anderes hinzu, nämlich es gibt Stimmen, es gibt Bereiche des Herzens, die noch kaum berührt wurden von einer anderen Stimme, die ich hier noch gar nicht draufgemalt habe, nämlich die noch nicht berührt wurde von der Stimme Gottes. Und vielleicht hast du diese Stimme Gottes, die Stimme Jesu, auch noch nie gehört. Oder du hast sie schon gehört, aber du bist ganz unsicher darin geworden, ist es nun Gott, der da mit mir spricht, Jesus, oder bilde ich mir da vielleicht etwas ein oder reden andere so laut auf mich ein, dass ich Gottes Stimme von der Stimme der anderen Menschen nicht unterscheiden kann. Es gibt Bereiche des Herzens, die noch kaum berührt wurden von Gott. Die sind hart umkämpfte Bereiche, die durch Gottes Stimme quasi noch nie herausgelockt wurden. Herausgelockt aus der Deckung unserer Gedanken und Gefühle, die sich verborgen halten. Es gibt Bereiche des Herzens, in denen Gottes Stimme auch gar nicht willkommen ist. Da wollen wir gar nicht Gott hören. Da wollen wir überhaupt nicht, dass er seine Stimme in unserem Leben erhebt und zu Wort bringt. Vor ihm möchten wir uns dann viel lieber verbergen oder sogar vor ihm fliehen. Und das ist in diesem Psalm 139 auch beschrieben. Augen, die alles sehen, heißt es da in Vers 2. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Will ich das? Ohren, die alles vernehmen, Vers 4. Herr, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du nicht schon weißt. Möchtest du das? Dass Gott sein Ohr immer an deinem Text hat, den du machst? Unentrinnbare Gegenwart. Alle meine Wege sind dir offen, in Vers 3. Und dann wünschst du dir, Gott los zu sein. Und würde ich mich verbergen und in der Finsternis sein, so wärest du doch auch da und Licht. Man kann die Verse natürlich auch völlig anders hören. Wie einen guten Zuspruch Gottes, der eben beide ist, der deine Wege sieht, der dich hört, der dich kennt in deinen Taten. Aber mal angenommen, du hörst die Verse so negativ besetzt. Und ich glaube, das kennen wir tatsächlich alle in unserem Leben. Dann wünschst du dir, Gott los zu sein. Aber das wird wiederum bedeuten, dass du dir nur immer selber zuhörst, wenn du betest beispielsweise. Und dass du beim Bibellesen nur solche Gedanken im Kopf hast, die du selber konstruierst. Das ist auch so eine weitere Stimme, die wir im Kopf haben. Das ist die Stimme quasi in dir, die sagt dir, hör mal, mit dem Glauben, glaubst du denn da wirklich dran? Glaubst du tatsächlich, dass es einen Gott, den du nicht siehst, noch nie gesehen hast, den noch überhaupt kein Mensch gesehen hat, dir zuhört? Glaubst du, dass deine Worte, die du hier im Saal sprichst oder woanders, ankommen im unendlichen Universum? Wie stellst du dir denn das vor? Kennst du diese Stimmen, die so vieles in Frage stellen, die so ständig Kritik üben an deinem Glauben und sagen, hör mal, werd doch mal nüchtern und vernünftig, das ist doch sowas Durchgeknalltes, das geht doch gar nicht, du bist doch sonst ein vernünftiger Mensch. Auch diese Stimme spricht im Kopf. Sie sagt, du bist doch eine unabhängig denkende, selbstständige Person. Und kannst du dann wirklich den Gedanken deines Gebetes trauen? Höre ich am Ende vielleicht nur mir selber zu? Und wenn dieser Gedanke auftaucht, das kenne ich von mir, wenn dieser Gedanke in meinem Herzen auftaucht, dann meldet sich ein anderes Empfinden und das ist eine Sehnsucht, nämlich die Sehnsucht im Herzen, die den David beten lässt. Durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken und wenn ich in Gefahr stehe, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. In der Beziehung zu Jesus wünschen sich manche mehr. Das bist du. Und du wünschst dir in deinem Leben, dass es so aussehen könnte, dass du mit Jesus in einer solchen Herzensgemeinschaft lebst. Ein Herz zu malen habe ich gar nicht erst versucht. Aber dieser Wunsch nach mehr ist, davon will ich nichts wissen, aber mit Jesus ganz vereint zu sein, ihn in meinem Herzen zu wissen und wenn ich bete, mit ihm verbunden, dieses Meer, das wünsche ich mir. Ein Meer im geistlichen Leben, ein Meer im Christsein. Immer wieder höre ich auch in unserer Gemeinde, ich wünsche mir ein Meer, danach habe ich Sehnsucht. Und ich frage mich, was ist denn das Meer, das du dir wünschst? Und ich gebe dir eine Antwort, die ich für wichtig halte und deswegen vermitteln möchte. Was ist das Meer? Das Meer ist allererst Glaube, rechne damit, vertraue darauf, dass Gott mit dir redet und zu dir sprechen kann. Jetzt sagst du, hör mal, das ist sowas schlicht, das ist noch gar nicht mehr. Doch, das ist sehr viel. Ich glaube, das ist sogar alles. Das Mehr bestimmt darin, dass wir tatsächlich beginnen, mit dem Gott, mit dem wir leben, umzugehen und damit zu rechnen, dass er tatsächlich ist. Gut möglich, dass du jetzt sagst, das bestreite ich überhaupt nicht, dass Gott ist, das ist doch sonnenklar. Dann schau mal in dein Herz. Durchforsche mich, Gott, sagt David. Sieh mir ins Herz, prüfe mich, meine Wünsche und meine Gedanken. Wenn wir von Gott neu geboren werden, wenn wir also zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben, dann schließt das mit ein, von seinem Sohn, von Jesus, geformt zu werden. Die geistliche Geburt, der Anfang des Glaubens, ist der Anfang. Die geistliche Geburt ist ein Anfang, kein Ende. Und deshalb ist der Glaube an Gottes Reden so wichtig. Denn was bedeutet das, wenn du einen Anfang mit Jesus gemacht hast und sagst, dir will ich zugehören, aber du danach von ihm schlichtweg gar nichts mehr erfährst, weil du ständig auf diese Stimmen Acht gibst und weil dieses große Fragezeichen in dir regiert? Der Glaube an Gottes Reden, dieses Mehr, das ist so wichtig, denn es bedeutet den Glauben nicht mehr oder weniger als eine Übung der Selbstberuhigung zu begreifen. Und da möchte ich dich auch noch mal ganz persönlich ansprechen. Ich weiß das ja nicht, wie bei dir das ist, aber ich kenne das von mir, dass ich feststelle, ich bete, aber ich bete letztlich nicht im Glauben, sondern ich bete so in einer Form therapeutischer Selbstberuhigung. Kennst du das? Gute Worte, die ich mir quasi selber sage, yo, Arne, ich bin bei dir, du bist nicht allein. Das ist kein Gebet des Glaubens. Das ist psychologisch annehmbar. Deshalb ist mir das so wichtig zu sagen, das Mehr ist der Glaube, dass Gott tatsächlich spricht, zu dir spricht, in dir redet und du ihn vernehmen kannst. Den Glauben oder das Gebet üben als eine Übung der Selbstberuhigung, das bedeutet dann schließlich auch, dass wir dem Gebet keine Handlungen folgen lassen. Und das ist mir ein zweiter wichtiger Punkt. Was du im Gebet erkennst, auch wenn es dir unmöglich zu sein erscheint, wenn Gott mit dir spricht, dann lass deinem Gebet Handlungen folgen, dessen, was du erkannt hast. Es bedeutet, dem Gehörten nachzukommen. Warum soll Gott mit dir reden, wenn du eh sagst, ja, nett, dass du gesprochen hast, jetzt weiter im Text. Also das frustriert schon Eltern furchtbar. Das frustriert auch Partner entsetzlich. Und ich glaube, Gott geht's damit nicht anders. Der Geist Gottes hört auf zu reden, wenn wir dem nicht nachkommen, was er sagt. Die geistliche Geburt, sagte ich, ist ein Anfang, kein Ende. Denn die anderen Stimmen, die bleiben. Diese Stimmen bleiben in deinem Leben. Die werden nie verstummen. Und das Reden Gottes vertreibt diese anderen Stimmen, die auf dich eindringen, auch nicht. Brauchst du nicht darauf warten, dass die dann alle den Mund halten und die Zweifel in dir Ruhe geben. Sie bleiben die anderen Stimmen. Und es kommt noch etwas anderes hinzu, dass sich nämlich unser Leben zunehmend fragmentiert. Das sollen Störwellen sein, ja. Radiowellen war so meine Assoziation, ständige Störsender und es fragmentiert sich. Hier ist das eine Leben, mein Leben mit Jesus, mehr von ihm, er in meinem Herzen. Das andere ist so mein normales Leben. Und so fragmentiert sich unser Leben zunehmend. Es wird von Äußerlichkeiten und unmittelbaren Geschehnissen besetzt. Und wir sind dann versucht, in vielen getrennten Welten zu leben. Und leben in jeder dieser Welten einen eigenen Stil, ein unterschiedliches Verhalten. Und wenn du mit dem sprichst, verhältst du dich so und mit dem nochmal anders und dem kannst du auch noch zustimmen. Wir machen ganz viele unterschiedliche Texte, je nachdem, in welchem Setting wir uns befinden. Das Leben fällt auseinander. Und dabei zielt die Formung der Seele durch Jesus nicht darauf ab, dass ich ein so unnatürliches Leben führe. Hier bin ich der geistliche Mensch, ganz in Jesus tief versunken. Und hier ist das andere Leben. Dafür hat dir Christus nicht seinen Geist geschenkt. Dafür hat er dich nicht zum neuen Leben geschaffen. Die Formung der Seele durch Jesus macht aus dir keinen etwas seltsamen Freak. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie merkwürdige Heilige werden. Jesus ist gekommen, Menschen zu verwandeln. Jesus ist gekommen, damit dies hier in dein Leben, in dieses Jetzt hineinkommt. Dass der Christus in dir lebt, jetzt und heute und morgen. Und wenn ich in Gefahr bin, Vers 24, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf dem Weg zu dir. Das geschieht hier und nicht hier in einem separaten Raum. Sondern das Kreuz, der Christus ist genau da. Das ist sein Lebensziel mit dir. Jesus ist nicht gekommen, um uns am Leben vorbeizuretten. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass dieses Mehr von Jesus ein Vorbei am Leben ist. Dazu ist er nicht gekommen. Es gibt viele Ansprüche, Ablenkungen, Interessen, Informationen, Beschäftigung, die zersplittern die Einheit unseres Herzens. Aber eben deshalb ist es so wichtig, Jesu Stimme, seine Wirklichkeit in deinem Leben wirklich zu glauben, dass er da ist, dass er da spricht, dass er sich zu Gehör bringt. Jesus richtet seine Herrschaft in dir auf. Was der Glaube will und was er bewirkt, ist das Vertrauen auf diese umgestaltende Kraft Gottes in uns, in dir. Seine Kraft, Jesu Kraft, reicht so weit, dass wir irgendwann psychisch und physisch tot sein werden und trotzdem überfließendes Leben haben. Das nennen wir ewiges Leben. Wenn Gott die Kraft der Auferstehung hat, den Tod zu überwinden, dann hat er auch die Kraft, dich zu verändern. Und das gilt es tatsächlich zu glauben. Stellst du das unentwegt in Frage durch die vielen Stimmen oder die Stimme in dir, dann wirst du geistlich nicht wachsen. Entscheide dich, täglich neu für deinen Glauben. Das heißt, vertraue darauf, dass Jesus klarer und verständlicher als alle anderen Menschen um dich herum zu sprechen vermag. Und ich mache es einem praktischen Beispiel deutlich. Das ist dir vielleicht schon mal so gegangen, dass du plötzlich an einen Menschen denkst. Du bist Christ und du denkst plötzlich an irgendeinen Menschen. Du denkst an einen Schulkameraden von vor 35 Jahren. Und du sagst dir, was ist denn das für ein Unsinn? Was macht der oder die plötzlich in meinem Gehirn? Ich sage dir, wenn du mit Jesus lebst, spricht er mit dir. Und ich empfehle dir, dich dann hinzusetzen und für diesen Menschen zu beten. Du sagst, den kenne ich doch gar nicht mehr, ist doch völliger Unsinn, warum jetzt für den beten? Versuch das einfach mal. Es kann sein, dass der Donald Trump ins Hirn kommt und sagt, nee, geht gar nicht. Oder einer unserer Politiker und sagt, nee, die wähle ich ja gar nicht, die Partei. Mag ja sein, dass Gott will, dass du genau für diesen Menschen betest. Das können deine Kinder, das können deine Verwandten sein, wer auch immer. Mein Impuls für dich ist, vertraue darauf, dass Jesus tatsächlich in dir spricht. Und wenn Dinge so merkwürdiger Art geschehen, dann folge dem in der Fürbitte. Also mach es dir zur Gewohnheit, für andere Menschen zu beten. Wenn du das mehr anstrebst, dazu gehört immer die Fürbitte für andere Menschen. Das zweite, vertraue darauf, dass alle Störsender dieser Welt Gottes Reden nicht stören können. Wir beten im Vaterunser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich gestehe dir gerne, dass ich das bete und zweifle und sage, diese Welt ist so eine Katastrophe. Aber mir ist aufgegangen, dass wenn ich diese Zeile des Vaterunsers im Unglauben bete, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Also entweder ist Gott der Herr aller Könige dieser Welt und mächtig über allen Völkern, oder ist es eben nicht. Ich kann das im Glauben erfassen, aber nicht im Gefühl. Störsender dieser Welt reden uns ständig ein, Gott hat die Macht über diese Welt verloren. Schau sie dir an. Meine zweite geistliche Übung, vertraue darauf, dass all diese Störsender Gottes Handeln nicht hindern können. Und deswegen macht es Sinn zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Im Himmel wie auf Erden. Und das dritte, vertraue darauf, dass Gott zu dir spricht und deine Gedanken, sein Reden in deinem Herzen nicht übertönen werden. Das kennst du auch. Du betest, du bist mit Jesus unterwegs und hast ständig irgendwelche Gedanken. Du denkst an deinen Gemüsegarten oder du denkst an dein Auto oder was weiß ich, was da alles in die Birne kommt, ne? Wenn das geschieht, dann sag Gott deine Gedanken und unterbrich, folge diesen abschweifenden Gedanken nicht, sondern halte es fest, dass Christus in dir stärker ist und sein Reden, dein Herzensreden, nicht das Gottesreden, dein Herzensreden mächtiger ist als das Reden in dir selbst. Ich persönlich mache das auch so, wenn in mir mächtige Zweifel auftauchen, dann widerspreche ich denen. Dann sage ich, ich verstehe den Gedanken, aber den will ich jetzt nicht hören. Ich verstehe eigentlich immer meine Gedanken, aber ich glaube, dass das, was Gott sagt, wahrer ist und wichtiger und bedeutender. Und dann sage ich das genau so. Ich verstehe, Arne, ich verstehe, was du denkst, was du denkst. Aber ich will glauben. Gott spricht in dein Herz, mein letztes. Damit nicht jeder Sinn stirbt und er seine Berufung verfehlt, betet der David dann die Zeilen, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz, prüfe mich, erkenne, wie ich es meine. Also er bittet Gott um genau das, was Gott immer tut, nämlich, dass er ihn ansieht, dass er ihn durchschaut, dass er ihn erkennt, dass Gott, der alles weiß, auch wissen darf, dass David von sich selbst weiß oder auch nicht weiß. Gott weiß so viel mehr über dich, als dir jemals bewusst sein kann. Das ist wunderbar. Ich freue mich immer darüber, sage, Herr, ich verstehe mich selber nicht, aber du ja. Das ist großartig. Eine tiefe Gewissheit, dass Gott mich hält, dich hält, in der Hilflosigkeit unserer Angst, in der Verwirrung unserer Gedanken. Und dies Glauben, das besiegt dein Schwanken, weil du Halt findest in dem Wunsch, bei Gott zu sein. Nicht Flucht noch Auflehnung ist die Berufung, in der wir leben, sondern Einigkeit mit Gott, versöhnt mit ihm, dem Schöpfer, angekommen in seiner Gegenwart. Quintessenz: Vater, ich glaube, dass du zu mir sprichst, und ich bitte dich, dass du das für mich zu deiner Ehre tust. Bewahre mich, Vater, davor, ein merkwürdiger Heiliger zu werden. Hilf mir, mein Leben mit dir in Verbindung im Jetzt und der Wirklichkeit zu gestalten. Hilf mir, die inneren Spannungen und Zweifel, die in mir sind, auszuhalten, weil du das letzte Wort hast. Ich glaube, ich vertraue dir. Das ist der Weg, auf dem wir zu unserem letzten Sinn, zum Glück und zur Freiheit unseres Lebens gelangen. Im Glauben an Jesus erkennen wir, was unsere Berufung ist. Mit Jesus im Glauben verbunden. Mit Gott Beziehung leben heißt, mit Glaube, mit Wille und Bitte zu ihm zu kommen. Und deswegen möchte ich dich aufrufen, den Glauben zu bewahren und so im Gespräch mit Jesus zu sein, dass du es festhältst und dich ihm in die Arme wirfst. Gott, wirke du dein Reich in mir. Und jetzt gleich werden wir das Abendmahl feiern. Und da kann dir dieses Bild vielleicht, oder was ich gesagt habe, eine Hilfe sein. Wir werden nachher auch eine Zeit der Stille haben, wo wir diese Gedanken du für dich persönlich nochmal mit Gott ordnen kannst. Und wenn du zum Abendmahl kommst und wir da am Tisch stehen und Brot und Wein nehmen und Kelch, dann ist eines klar: Der, an dessen Tisch du stehst, der kennt dich ganz und gar. Er meint es gut mit dir und er sieht deinen Nächsten, und auch mit ihm meint er es gut. Darum folge Jesus und glaube ihm. Amen.